Im Jahre 1989 wohnten Britta und ich in London und bekamen deswegen nur relativ wenig von den politischen Ereignissen mit, die damals in Deutschland vor sich gingen. Dies änderte sich im Verlauf dieses Jahres, denn die Ereignisse, die in der damaligen DDR sich anbahnten, begannen auch in den englischen Nachrichten dominant zu werden. Täglich hörte man von den sich ausweitenden Demonstrationen in dem Land und am 9. November schließlich war die Öffnung der Mauer dann auch ein zentrales Thema in England. Nur knapp ein Jahr später geschah, was eigentlich kaum jemand in meiner Generation erwartet hatte. Deutschland feierte die Wiedervereinigung. Wir hatten noch in der Schule gelernt, dass Deutschland nur ein Grundgesetz und keine Verfassung hatte, weil zuerst die Teilung Deutschlands überwunden werden sollte, bevor es denn eine Verfassung geben würde. Im Grundgesetz war alles vorbereitet für diese Wiedervereinigung. Es gab diesen berühmten Paragraphen, dass ein Land beitreten konnte, was mit der Wiedervereinigung ja abgeschafft worden ist. Aber nach 40 Jahren Trennung glaubte ehrlicherweise niemand daran, dass irgendwann es noch einmal dazu kommen sollte. Aber an diesem Tag, am 9. November 1989, war allen klar, dass hier gerade Geschichte geschrieben wurde und die Hoffnung auf ein Ereignis, das niemand mehr für möglich gehalten hatte, lebte wieder auf und wurde Realität. Der heutige Predigttext handelt von einer ähnlichen Situation. Nach einem verlorenen Krieg, nach Vertreibung, Ausgrenzung und Hoffnungslosigkeit soll ein Ereignis eintreten, mit dem niemand mehr gerechnet hat. Es war mehr Zeit vergangen als nur die 40 Jahre, die Deutschland getrennt waren. Von den Menschen, die in der alten Zeit gelebt hatten, lebte eigentlich kaum jemand noch. Und trotzdem, der Prophet Jesaja will die Hoffnung wieder aufleben lassen, will die Menschen aufrütteln, dass sie an das nicht mehr für möglich Gehaltene glauben. Der Predigttext steht in Jesaja Kapitel 62, die Verse 6 bis 12. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Der Herr hat geschworen, nie mehr werde ich zulassen, dass die Feinde euer Korn verzehren und dass Fremde den Wein trinken, für den ihr so hart gearbeitet habt. Ihr, die ihr die Ernte einbringt, sollt auch davon leben. Und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Dafür bürge ich, der starke Gott. Ihr werdet essen und trinken im Vorhof meines heiligen Tempels und mich dabei loben. Zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein, ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Hört, was der Herr verkündet. Seine Stimme dringt bis ans Ende der Erde. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die Nemia verlassen wird. Die Katastrophe, auf die der Prophet zurückblickt, war die Eroberung und Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Nebukadnezar. Große Teile des Volkes Israels sind ins Exil verschleppt worden. Im Land Juda wohnten dann jetzt fremde Völker und die kümmerlichen Reste der jüdischen Verehrung Jahwes finden unter Druck und teilweise im Geheimen an den Wassern von Babylon statt. Eine neue Generation war herangewachsen, die das Reich Israel nur noch aus der Erzählung der Alten kannte. Die Hoffnung, dass diese alten Zeiten wiederkehren würden, dass es irgendwann einmal wieder ein selbstständiges Israel geben würden, verschwand mit jedem Tag. Doch auch hier bahnten politische Veränderungen den Weg zu einer neuen Hoffnung. Der König von Persien, Kyros, hob den Exilsbefehl auf und eine Schar hoffnungsvoller Menschen aus dem Volk Israel brach auf, um Jerusalem wieder aufzubauen. Doch der Wiederaufbau ging nur sehr schleppend voran. Schwierigkeiten stellten sie in den Weg und die fremden Völker, die sich in der Gegend niedergelassen hatten, waren mit dem Wiederaufbau ganz und gar nicht einverstanden. Eine ganze Zeit lang war es zweifelhaft, ob das Vorhaben der Wiedererrichtung des Staates Israels überhaupt gelingen würde. In diese Zeit hinein spricht unser Predigttext. Jesaja ruft die Menschen auf, die Hoffnung nicht zu verlieren. Er verschweigt nicht, dass die Lage ernst ist. Wächter stehen auf den bereits errichteten Mauern, und das, was die Menschen anbauen, geht durch Raubzüge verloren. Das Getreide wird gestohlen und von den Räubern gegessen. Der Wein wird gestohlen und von den Räubern getrunken. Nein, die Lage ist nicht gut um Jerusalem. Und Israels Feinde haben sich damals auch durchaus lustig gemacht über das, was die Rückkehrer vorhatten. Aber der Text sagt auch, dass Gott zugesagt hat, sein Volk wieder neu zu sich zu rufen. Gott hat zugesagt, es zu beschützen. Und er hat zugesagt, die Sicherheit wiederherzustellen. Daran sollten sich die Menschen erinnern und daran sollten die Menschen sogar Gott erinnern. Sie sollten Gott keine Ruhe lassen. Sie sollten Tag und Nacht zu Gott rufen und beten. Sie sollten Gott bitten, dass er seine Zusage erfüllt. Die Vorstellung, dass man Gott an seine Zusagen erinnern muss, mutet merkwürdig an. Schließlich weiß Gott ja schließlich am besten, was er zugesagt hat. Doch wenn man den Text liest, wird auch schnell klar, dass es nicht Gott ist, der hier erinnert werden muss. Es sind die Menschen. Sie haben sich an die schlechte Situation gewöhnt, sodass sie gar nicht mehr in der Lage sind, auf die Hoffnung, auf die Zukunft zu hoffen, die ihnen zugesagt worden ist. Diese Hoffnung wird zurückgebracht, wenn man den Anspruch auf diese Zukunft formuliert in Worten, in Gebet, in der Klage zu Gott und durch die Wiederholung der Zusage wird man immer wieder daran erinnert, was Gott zugesagt hat. Der Text verstärkt diese Hoffnung dann noch, indem er in dem zweiten Teil beginnt, sich auszumalen, wie die Zusage in Erfüllung geht. Gott lässt einen Rufer auf den Plan treten, der den Menschen zuruft, dass der Retter kommt. Nicht, dass er kommen wird, sondern dass er kommt. Er hat sich das Volk auserwählt. Er führt es, sodass es das heilige Volk heißen wird. Und Jerusalem wird den Beinamen die Begehrte bekommen, als Zeichen dafür, dass es nicht mehr eine zerstörte Stadt sein wird, sondern eine glänzende, großartige Stadt, in der jeder wohnen möchte. Und wir wissen, dass Gott diese Zusage eingehalten hat. Gegen alle Widerstände wurde die Stadt wieder aufgebaut. Gegen alle Widerstände wurde der Tempel wieder errichtet. Und Jerusalem wurde zu einem lokalen Machtzentrum, wenngleich die volle jüdische Selbstständigkeit eigentlich für sehr, sehr lange Zeit nicht erreicht werden konnte. Doch jüdische Selbstständigkeit hatte Gott ja auch gar nicht versprochen. Gott hatte Gerechtigkeit und Recht versprochen, Sicherheit für die, die im Land wohnten und die Garantie, dass man das, was man mit der eigenen Arbeit erlangt hat, auch selbst verbrauchen oder verkaufen konnte. Genau das ist durchaus eingetreten. Auch der Retter ist erschienen, der mit dem Volk zieht, der das Volk zum heiligen Volk macht, der sich Israel als Volk erworben hat. Gott hat seine Zusagen eingehalten. Aber dennoch ist etwas schiefgegangen. Jesus ist als Retter Israels erschienen. In ihm hat sich endgültig erfüllt, was Jesaja prophezeit hat. Der Text war dazu gedacht, den Menschen Mut zu machen und die Hoffnung auf Gottes Zusage nicht aufzugeben. Dieses Ziel hat der Text auch erreicht. Und Jerusalem ist tatsächlich wiedererrichtet worden. Aber mit der Zeit sind die Menschen dennoch von den Zusagen Gottes abgewichen. Im Prinzip hat sich wiederholt, was sich bereits vorher ereignet hatte. Die Menschen haben begonnen, die Zusagen Gottes mit eigenen Wünschen und eigenen Erwartungen zu verknüpfen. Sie haben ihren Egoismus überhand nehmen lassen und haben ihre eigene Gier zur Leitlinie genommen. Die Gier war aufgebaut auf den Zusagen Gottes, aber sie war immer noch Gier. Vor der babylonischen Gefangenschaft wurde das darin deutlich, wie die Menschen mit dem Gesetz umgegangen sind. Da hat niemand das Gesetz immer einhalten konnte, hatte Gott Wege geöffnet, mit der man sich von seiner Schuld reinwaschen konnte. Die Zusage Gottes war, dass Menschen sich durch Opfer ihrer Schuld entledigen konnten. Die Gier trieb sie aber dazu, dass sie dann nach herzenslos sündigten, weil es ja einen Weg gab, die Sünden wieder loszuwerden. Das wurde so schlimm, dass Gott schließlich keinen anderen Weg sah, als die dadurch entstandene Gesellschaft zu zerstören und den ganzen Opfer- und Tempeldienst zu beseitigen. Ähnliches geschah nach der Wiedererrichtung des Tempels. Die Zusage Gottes, dass ein Retter erschienen wurde, stand. Und die Menschen hofften auch zu Recht darauf. Aber die Gier trieb sie dazu, die Zusage auszubauen und mit den eigenen Wünschen zu füllen. Der Retter Israels, der Messias, würde die politische Unabhängigkeit Israels wiederherstellen, meinten sie. Der Messias würde ein König wie David sein, meinten sie. Und der Messias würde eine entsprechende Königsherrschaft aufbauen, meinten sie. Israel würde ein militärisch starker Staat werden, wenn der Messias käme, meinten sie. Das alles diktierte die Gier. Die Konsequenzen dieses Irrtums waren noch schlimmer als die babylonische Gefangenschaft. Die Mehrheit der politisch einflussreichen Juden lehnten Jesus als den Messias ab. Stattdessen liefen sie einem falschen Messias nach, der ihnen kein abstraktes Reich Gottes versprach, wie Jesus das getan hatte, sondern der eine Armee aufstellte und kämpfen wollte. Das Ergebnis ist bekannt. Die Römer eroberten Jerusalem knapp 70 Jahre nach Jesus und zerstörten den Tempel ein zweites Mal, diesmal endgültig. Der falsche Messias hatte sein Volk in ein zweites Exil geführt. Ein Exil, das diesmal nicht 70 Jahre, sondern 1900 Jahre dauerte. Doch Gottes Zusagen stehen und sie gelten weiter. Gott erwählte sich zusätzlich zu dem Volk Israel weitere Nachfolger, nämlich diejenigen, die Jesus als den Messias anerkannten und ihm glaubten, die Christen. Aber das heißt keinesfalls, dass damit die Zusagen Gottes an Israel ungültig geworden wären, so wie das eventuell manche extremen christlichen Gruppen heute noch lehren. Paulus selber hat das Verhältnis der Christen zum Volk Israel definiert. Und seine Aussage war absolut klar. Israel bleibt der Erstgeborene. Israel bleibt der Erbe. Israel bleibt das auserwählte Volk Gottes, durch den die gesamte Menschheit Segen erfahren wird. Die Zusage in unserem Predigttext gilt auch nach der zweiten Zerstörung des Tempels. Der Herr hat geschworen: Nie mehr werde ich zulassen, dass die Feinde euer Korn verzehren oder das Fremde den Wein trinken, für den ihr so hart gearbeitet habt. Ihr, die ihr die Ernte einbringt, sollt auch davon leben. Und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Dafür bürge ich, der starke Gott. Ihr werdet essen und trinken im Vorhof meines heiligen Tempels und mich darin loben. Die Erfüllung der Zusage trat dann vor knapp 60 Jahren ein, als der Staat Israel wieder neu entstanden ist und damit für die Juden eine neue Heimat geschaffen wurde. Das neue Israel ist ein moderner Rechtsstaat, in dem die Grundrechte der Menschen gilt und in dem Recht und Gerechtigkeit wiederhergestellt sind. Zu diesem Recht gehört auch das Recht auf Besitz und das Recht, die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen. Eben genau das, was Gott in unserem Predigttext gelobt hat. Die Wiedererstehung des Staates Israels hat in vielen christlichen Gemeinschaften einige Aufregung verursacht. Viele Christen sehen das als Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu und als Hinweis darauf, dass das Ende der Zeiten bevorsteht. Das Unrecht, das den Juden in den Jahrhunderten, gerade auch durch Christen, zugefügt worden ist und das in den Schrecken der nationalsozialistischen Vernichtungslager gipfelte, hat ein neues Solidaritätsgefühl mit Israel entstehen lassen. Als Gegengewicht zu der unbegründeten Ablehnung, die Juden über lange Zeit von Christen erfahren mussten, ist eine Anerkennung und ein Positivsehen entstanden, das ebenso oft der nüchternen biblischen Sichtweise nicht unbedingt gerecht wird. Um es als erstes noch einmal ganz deutlich zu betonen: Israel ist und bleibt das erwählte Volk Gottes. Israel ist und bleibt der Erstgeborene, durch den die gesamte Menschheit Segen erlangen wird. Das wird auch in unserem Predigtext bestätigt, in dem es heißt: Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. Der Lohn für seine Mühe bringt er mit. Das Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Jesus hat sich Israel erworben und die Juden sind sein Volk, egal ob sie ihn nun tatsächlich anerkennen oder nicht. Nachfolger von Jesus, also Christ, wird man durch Glaube und Taufe. Dadurch, dass Gott einem das Gesetz ins Herz legt, dadurch, dass man sein eigenes Verlorensein erkennt und dadurch, dass man die Rettung durch den Opfertod Jesu anerkennt. Teil des Volkes Israel wird man durch Geburt. Und das ist unabhängig davon, welchem Glauben man anhängt. Die Zusage Gottes, sein Volk zu bewahren, steht unverbrüchlich und ist nicht davon abhängig, was die Menschen denken. Das heißt aber nicht, dass die Juden tun und lassen können, was sie wollen. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch Ansprüche an das Volk Israel hätte. Und das heißt nicht, dass alles richtig ist, was die Juden tun. Das beweisen nicht nur die beiden Katastrophen, in denen der Tempel zerstört wurde. Das sagen auch alle Propheten, die im Verlauf der Geschichte aufgetreten sind. Schaut man auf das moderne Israel, dann gibt es genug, was nicht so ist, wie es sein sollte. Der moderne Atheismus greift auch in Israel um sich, sodass das Lob Gottes, von dem unser Predigttext spricht, doch nicht so geschieht, wie es geschehen sollte. Der Anspruch Israels auf die umstrittenen Gebiete und insbesondere die Tatsache, dass Jerusalem die Hauptstadt sein soll, ist nicht durch biblische Aussagen gedeckt. Auch in unserem Text sagt Gott nur das Folgende: Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie mehr verlassen wird. Tatsächlich ist Jerusalem seit 2000 Jahren nicht mehr verlassen worden. Aber dass diese Stadt das politische Zentrum eines Staates Israel sein soll, davon steht hier nichts. Es ist wieder so, dass die Menschen die Zusagen Gottes erweitern und mit ihren eigenen Erwartungen und Vorstellungen füllen. Auch der Umgang der Juden mit den Fremden in ihrer Mitte steht unter strengen biblischen Regeln, die heutzutage nicht unbedingt beachtet werden. Zwar hat Israel das Recht und die Pflicht, sich gegen Angriffe von außen, die es viel zu oft gibt, zu wehren. Aber Rassismus und Fremdenhass gibt es auch in Israel und greifen auch in Israel immer mehr um sich. Da ist dieses Land nicht anders als unser eigenes Land oder andere Länder auf dieser Welt. Man sieht, die Entstehung und Bewahrung des modernen Staates Israels ist ein Zeichen, dass Gott am Werk ist und gibt uns Zuversicht, dass Gott seine Zusagen einhält. Aber es zeigt uns auch immer wieder, wie Menschen, auch wir Christen, diese Zusage verwässern und ergänzen mit unseren eigenen Vorstellungen, denen Gott auch immer wieder eine Absage erteilen muss. Was lernen wir nun aus diesem geschichtlichen Rundumschlag zum Volk Gottes, dem in unserem Predigttext so viele Zusagen gegeben wurden, die bis heute wirken? Ich denke, es sind zwei Dinge, die uns eine Lehre sein sollten. Das erste ist das Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Das, was er versprochen hat, wird auch eintreten. Und was für sein Volk gilt, gilt selbstverständlich auch für uns. Im Zentrum der Versprechen, die Gott uns gegeben hat, steht die Zusage, dass wir von den Zwängen des Gesetzes befreit sind, dass wir durch das Gericht hindurchkommen, das über alle Menschen gesprochen wird, und dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist das Zentrum des Neuen Testamentes. Auf dieser Zusage können wir sehr viel aufbauen. Wir können damit ein Leben bauen, das befreit ist von den Zwängen, die der Tod uns auferlegt. Wir können eine Beziehung zu Gott haben, die nicht alleine nur darin besteht, Regeln und Gesetze einzuhalten. Wir haben ein Vorbild in Jesus, der uns zeigt, wie wir mit uns und unseren Mitmenschen umgehen sollten. Wir können die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, in den Mittelpunkt unseres Denkens stellen und wir haben Möglichkeiten, Vergebung zu erlangen, wenn wir wieder einmal etwas falsch gemacht haben. Mit der Zusage Gottes, die wir als Christen erhalten haben, können wir eine Gemeinschaft bauen, die ein Gegenpol zu dem ist, was zwischen Menschen sonst üblich ist. Mit der Zusage Gottes können wir sogar versuchen, die Gesellschaft selbst zu verändern. Die 2000 Jahre Geschichte des christlichen Glaubens hat viele Beispiele gezeigt, wo die Zusagen Gottes an seine Nachfolger tiefe Spuren im Leben von Menschen oder in der Gesellschaft hinterlassen haben. Daher ist es keineswegs falsch, wenn jemand im besonderen Auftrag auftritt, um zum Beispiel gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu kämpfen oder auch mit politischen Mitteln versucht, etwas zu erreichen oder auch gegen den Unglauben in der Welt zu kämpfen oder gegen den Materialismus der Menschen und das Miteinander und das Liebe als Gegenpol zu diesem Materialismus hinzustellen. All das ist keineswegs falsch und ist auch in der Laufe der Geschichte immer wieder getan worden. Aber, und das ist das Zweite, was wir aus der Geschichte Israels lernen können, all die Dinge, die sich Menschen ausdenken und dann mit der Zusage Gottes verknüpfen, all diese Dinge stehen zur Disposition. All diese Dinge sind durch die Zusage Gottes nicht unbedingt gedeckt. Bei Israel war das zum Beispiel die Erwartung der politischen Macht oder sogar der Anspruch, ein Weltreich zu sein. Auch im Christentum haben die Menschen die Zusagen Gottes mit eigenen Wünschen und eigenen Erwartungen verknüpft. Teilweise so stark, dass es schwer ist, die Zusagen und die eigenen Erwartungen auseinanderzuhalten. Auch hier ist ein Beispiel das der politischen Macht. Die Erwartung der Menschen war, dass die Kirche als dem Gebilde, in dem Christen organisiert sind, unter dem Segen Gottes steht und daher immer bestehen bleiben und Macht und Einfluss in der Welt ausüben wird. Aber es gibt keine Zusage in der Bibel, die das garantiert. Im Gegenteil. Dadurch, dass die Kirche Macht und Einfluss ausübt, gerät sie unter den Einfluss des Herrschers dieser Welt. Kirche als weltliche Organisation ist genauso dem Untergang gewidmet und geweiht wie alle anderen weltlichen Organisationen. Die Geschichte zeigt, dass die Erwartung, dass Kirche unter den Segen Gottes steht, nicht unbedingt richtig ist. Die Zusage Gottes besteht nicht darin, dass seine Kirche Macht und Einfluss haben wird. Es hat zwar Zeiten gegeben, in denen die Kirche solche Attribute besessen hat, aber es waren nicht unbedingt Zeiten, auf die wir Christen stolz sein könnten. Die Mechanismen menschlicher Machtpolitik haben auch und gerade in der Kirche oft stärker gewirkt als die Forderungen Gottes an seine Kinder. Dasselbe trifft zum Beispiel zu, wenn Gemeinden der Meinung waren, sie wären gesegnet, nur weil sie sich christlich nennen. Gruppendynamik, menschliche Beziehungen, menschliche Beeinflussung, menschliche Machtspiele, all das hat auch in den Gemeinden immer wieder seinen Platz gefunden und hat es zu allen Zeiten gegeben. Streit, Starrsinn, Gegensätze, gegenseitige Ablehnung haben zu allen Zeiten Gemeinden zerrissen, weil das menschliche Reaktionen sind, die auch gerade von den Zusagen Gottes nicht unbedingt gedeckt sind. Gerade die Geschichte der Juden sollte uns Christen zu größerer Demut führen. Wenn Gott sein Auserwähltes, sein heiliges Volk nicht verschont, wenn es in die Irre geht, wie viel mehr sollte er uns Nachkömmlinge, uns Zweitgeborene nicht ebenso strafen, wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir es in unserem Glauben an Jesus versprochen haben. An Jesus zu glauben, ist erst der Anfang. Danach müssen wir, wie Paulus es ausdrückt, einen langen Weg gehen. Und bei jedem Schritt müssen wir überlegen, ob wir noch auf dem Boden dessen stehen, was Gott uns zugesagt hat, oder ob wir abgewichen sind und die Zusagen mit unseren eigenen Wünschen und Erwartungen gefüllt haben. Amen.